Liebe Brüder und Schwestern, wir haben Mittwochabend mit dem ersten Kapitel der Bibel angefangen und zunächst versucht, uns die Größe Gottes vorzustellen, des Gottes, von dem uns gesagt wird, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist einer der einfachsten Sätze und doch müssen wir ehrlich zugeben, wir können von diesem Satz so gut wie nichts erklären. Zur Not können wir noch sagen, wo wir den Anfang vermuten. Aber wenn wir dann sagen sollen, was Gott alles geschaffen hat, sind wir vollständig am Ende. Und wenn wir uns ein Bild davon machen wollen, wie er geschaffen hat, dann merken wir, dass man noch tiefer ins Ende sinken kann. Das können wir erst recht nicht sagen. Also sobald wir Gott begegnen, können wir ihn nicht mehr fassen. Dann haben wir auch gesehen, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde. Eine wunderbare Aussage über uns. Es gibt eigentlich nichts Größeres als diese Feststellung. Und dann haben wir gesehen, wie jämmerlich die beiden ersten Menschen versagt hatten. Das, was sie hatten, genügte ihnen nicht. Sie wollten sein wie Gott. Sie fielen auf den Schwindel der Schlange herein. Und Eva bringt es auf die kurze Formel: Die Schlange betrog mich. Und dann ist uns bewusst geworden, was durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Als Gott alles geschaffen hatte, konnte er es beobachten und sagen, siehe, alles war sehr gut. Und dann, nachdem die Menschen eine Zeit lang sich selbst überlassen hatten, waren, musste er sagen, die Erde war verderbt und voller Gewalttat. Und wir müssen sagen, heute ist es noch genau das Gleiche. Wir haben uns dann kurz daran erinnert, wie viel angenehmer die Verhältnisse vor der Sintflut waren, weil fast die ganze Erde gemäßigte Zone war, weit bessere Lebensbedingungen und trotzdem haben die Menschen nicht nach Gott gefragt, sondern sich ganz dem Geschlechtsleben und der Herrschsucht hingegeben. Nun kündigte Gott die Sintflut an und er gab Noah den Befehl, die Arche zu bauen. Noah hat die Arche gebaut und das müssen ganz sicher viele Tausende und noch mehr Menschen gesehen haben. Denn es war ja ein gewaltiges Bauwerk und vor allen Dingen in den Augen der meisten ein unsinniges Bauwerk. Wozu baut man einen solch riesigen Kasten irgendwo weit, weit weg vom Meer? Und das tat Noah. Und im zweiten Petrusbrief wird Noah genannt, der Prediger der Gerechtigkeit. In dem ersten Buch Mose wird uns nichts von einer Predigt gesagt. Wahrscheinlich war das ganze Leben Noahs eine Predigt. Sie werden ihn ja gefragt haben, warum baust du? Und nun der Ausdruck Prediger der Gerechtigkeit. Ich kann ihn mir nicht anders deuten, als die Gerechtigkeit, die Noah predigte, in Wirklichkeit Gericht hieß. Noah predigte ihnen ja Gericht, denn die Arche kündigte die Flut an. Niemand hat Noah geglaubt. Ganz einfach deshalb, weil niemand sich schuldig fühlte. Alles beginnt mit der Sündenerkenntnis. Dazu will ich eine Kleinigkeit berichten, die ich einmal im Buch eines bekannten amerikanischen Evangelisten fand. Er erzählt Folgendes. Er flog irgendwohin in den USA mit dem Flugzeug, schlägt seine Bibel auf, liest darin. Der neben ihm sitzt, fragt, was machen Sie denn da? Lese in der Bibel. Die beiden unterhalten sich. Der Evangelist sagt dem anderen das Evangelium. Sie beten zusammen. Der andere Mann, so wie es scheint, kommt zum Glauben. Sie tauschen ihre Adressen aus. Der Evangelist schickt ihm nochmal einige Bücher. Der andere bedankt sich, sie korrespondieren ein wenig. Nach 3 Monaten kommt ein eiskalter Brief. Ich schicke Ihnen die Bücher zurück. Von allem, was Sie mir gesagt haben, glaube ich kein Wort mehr, will auch nichts mehr davon wissen. Der Evangelist fragt sich, was war falsch. Er überdenkt alles und kommt zu einem ganz einfachen Schluss. Es war eine Bekehrung ohne Buße, ohne Sündenerkenntnis. Und die ist absolut unmöglich. Ganz eindeutig muss am Anfang jeder Bekehrung die Notwendigkeit zur Bekehrung stehen, die Erkenntnis der Sünde und von der gefolgt die Buße. Alles andere ist Stückwerk und taugt nicht. Noah nun war der Prediger der Gerechtigkeit. Und jetzt will ich einmal kurz auf die Frage eingehen, wie lange hat Noah an der Eiche gebaut? Da kann man ein Dutzend Bücher lesen und die sagen alle 120 Jahre. Und allmählich meint man auch, er hätte 120 Jahre gebaut, bis man anfängt, etwas genauer nachzusehen. Wir finden zwei Zeitangaben und die will ich einmal lesen. Die erste steht in 1. Mose 5, Vers 32 und die heißt: Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Also die Zahl steht fest. Die zweite steht auch fest, Kapitel 7, Vers 6. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser über die Erde. Jetzt geht es um die Frage, wann wurde der Befehl erteilt zum Bauen? Kapitel 6, Vers 14. Mache dir eine Arche von Gophernholz, mit Kammern sollst du die Arche machen und sie innen und außen mit Harz verpichen. Und dann folgen die Maße. Und dann lesen wir Vers 18. Aber mit dir will ich meinen Bund errichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Jetzt bringen wir das einmal alles zusammen. Als Noah 500 Jahre alt war, zeugte er seine drei Söhne. Als er 600 Jahre alt war, kam die Flut. Also wann ihm der Auftrag zum Bau gegeben wurde, wird uns nicht gesagt. Es wird uns nur gesagt, geh in die Eiche, und du und deine Frau und deine drei Söhne und ihre Frauen. Hätte Noah 120 Jahre an der Eiche gebaut, dann wäre ihm der Befehl, die Arche zu bauen, 20 Jahre bevor die Söhne geboren wurden, gegeben. Dann hätte der Befehl genau genommen geheißen, geh in die Eiche, du und deine drei Söhne, die noch geboren werden, mit den Frauen, die sie noch heiraten werden. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Darum ist es viel wahrscheinlicher anzunehmen, dass der Befehl, die Arche zu geben, zu bauen, gegeben wurde, als die drei Söhne geboren waren und schon verheiratet waren. Und wenn wir da ein niedriges Alter ansetzen, dann waren sie etwa 30 um die Zeit. Vielleicht hat einer mit 25 geheiratet, aber alle drei kaum vor 30. Und dann hätten sie 70 Jahre Zeit gehabt, um die Arche zu bauen. Woher kommen nun die 120? Die kommen aus Kapitel 6, Vers 3. Und Jahwe sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit den Menschen rechten, da er ja Fleisch ist, und seine Tage seien 120 Jahre. Das hat man nun darauf bezogen, dass die Menschen von da an noch 120 Jahre zu leben hätten. Aber das ist ja keine Möglichkeit der Deutung. Denn wer 600 war, der wäre dann 720 geworden. Wer erst 30 Jahre später geboren wurde, der wurde nur 90. Also das passt alle nicht. Ich nehme vielmehr an, dass dieser Satz heißt, dass das Lebensalter der Menschen nach der Flut nur noch 120 Jahre sein sollte. Und das ist auch heute noch das Alter, das Gesundheitsapostel als höchstmögliches bei völlig gesundem Leben ansehen. Mehr rechnet sich keiner aus und mehr ist auch wohl nicht drin. Also glaube ich, kann man mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass an der Eiche 60 bis 70 Jahre gebaut wurde. Dieser Bau hat natürlich die ganze Kraft Noahs und seiner Familie beansprucht. Und ich kann mir denken, dass die auch mal müde geworden sind zwischendurch. Die anderen bauten sich Häuser, führten ein angenehmes Leben, Noah und Söhne immer ran, den großen Kasten zu bauen. Aber er hat durchgehalten und er findet seinen Platz in Hebräer 11, wo die Glaubenshelden, wie wir sie nennen, aufgeführt werden. Und wir wollen das einmal kurz lesen. Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Wie schon einmal gesagt, hat der Herr Jesus dieses Geschehen bestätigt. Wir lesen davon in Matthäus 24 und ich will die Verse noch einmal lesen. Matthäus 24, Vers 37. Aber wie die Tage Noahs waren, also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Die Flut kam trotz aller Warnungen, trotz der Eiche, für die große Mehrheit der Menschen völlig überraschend. Hätten sie damit gerechnet, hätten sie Vorkehrungen getroffen, da wäre noch manches Boot gezimmert worden. Aber keiner hat damit gerechnet, sie kam überraschend. Und genau so wird das Kommen des Herrn für die, die nicht damit rechnen, überraschend sein. Für Noah keine Überraschung, sondern freudige Erfüllung. Und so für alle Gläubigen freudige Erfüllung, wenn der Herr kommt. Aber für die große Menge der Menschen, trotz der langen, sorgfältigen Ankündigung, eine ganz große Überraschung. Ich will jetzt einmal kurz den Weg schildern, den Gott weiter mit den Menschen gegangen ist. Nach der Flut musste ja ein neuer Anfang gemacht werden. Und da hätte es nahegelegen, dass Gott den Anfang mit Noah machte. Noah war immerhin ein Mann, von dem die Bibel sagt, er war gerecht, den Gott ausgewählt hatte, der sich auch bewährt hatte. Er hatte die Arche gebaut, alles gut durchgeführt. Gott hätte doch einen neuen Anfang mit Noah machen können, hat er aber nicht getan. Er wählte einen ganz anderen Weg. Er erwählte Abraham. Abraham wurde 291 Jahre nach der Flut geboren und als Noah starb, war Abraham 58 Jahre alt. Also eine Zeit lang waren beide noch Zeitgenossen. Abraham stammte auch aus einem gottlosen Hause, kann man sagen. In Josua 24, Vers 2 wird uns gesagt, dass seine Vorväter Götzen gedient haben. Und diesen Abraham hat Gott berufen und er ist dann der ganz große Mann des Glaubens geworden, der Mann, an dem auch der Apostel Paulus uns noch den Glauben erklärt, ihn als Vorbild hinstellt und vor allen Dingen, und das ist das Erstaunliche, schon bei Abraham taucht der Ausdruck aus, Rechtfertigung aus Glauben. Denn es wird uns gesagt, Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Ich finde diese Szene von Abraham auf dem Felde, wie Gott ihn auffordert oder fragt, ob er die Sterne zählen kann und ihm dann sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein, eine wunderbare Erklärung für den Begriff Glauben. Es gibt ja so viele Versuche, uns Glauben klarzumachen, und einer der unglücklichsten ist der, dass man uns sagt, Glauben käme vom althochdeutschen Gelauben und hieß so viel wie geloben. Man braucht sich nur Abraham nachts auf dem Felde anzusehen, Er steht da und Gott sagt, sieh auf zu den Sternen, jetzt guckt er nach oben und Gott fragt, kannst du sie zählen? Abraham sagt, nein. Und Gott sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Hat Abraham etwas gelobt? Gar nichts. Gott hat gelobt. Abraham hat geglaubt. Geloben und Glauben stehen in dem Verhältnis wie geben und nehmen. Wenn ich jemandem etwas geben will, geht das nur, wenn er es annimmt. Gäbe ich ihm eine tote Spinne in der Plastiktüte, würde er Nein sagen. Gäbe ich ihm 50 Markschein, würde er Ja sagen. Ganz einfach. Gott hat gelobt, Abraham hat geglaubt. Aber das Geheimnis bleibt, warum rechnet Gott es ihm zur Gerechtigkeit? Warum ist die Tatsache, dass Abraham Gott vertraut, Gerechtigkeit? Und ich glaube, da können wir zum Sündenfall zurückgehen. Das größte Unrecht, das die beiden fertigbrachten, war nicht Gott glauben, sondern dem Teufel. Seien wir uns über eins im Klaren. Wir glauben immer einem. Wir sind keine Menschen, keine Wesen, die über alles verfügen. Das sind höhere Kräfte. Wir gehören dem einen oder dem anderen. Wie Paulus auch sagt, stellt eure Glieder nicht dar als Werkzeuge der Gesetzlosigkeit, sondern als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Zwischen den beiden Polen stehen wir. Und die beiden ersten Menschen, unfähig Gott zu glauben, glaubten der Schlange. Und Abraham ging den umgekehrten Weg. Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Nun ist eine Sache eigenartig. Als Gott Abraham beruft, da macht er ihm eine herrliche Verheißung. 1. Mose 12. Es sind im Grunde genommen drei Dinge. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dir einen großen Namen geben. Und du wirst ein Segen sein für alle. Drei Dinge. Jetzt denken wir zunächst einmal an das große Volk. Wenn ein Mann der Vater eines großen Volkes sein soll, dann muss er ja viele Nachkommen haben. Und ich könnte mir denken, das ist nur meine Fantasie, dass Abraham sich gesagt hat, na dann werde ich wohl 6 Söhne haben. Und die wieder, jeder 6 Söhne, sind wir schon auf 36, das wird sich dann schon schnell vermehren. Er hatte gerade einen, den Gott anerkannte. Und das Eigenartige und Besondere ist noch, er hatte 2, aber Gott ließ nur einen gelten. Und bei Abraham kann man das noch verstehen, denn es wird uns ausdrücklich gesagt, dass Ismael gewissermaßen auf natürliche Weise geboren war, während Isaak geboren wurde, nachdem sowohl Abraham als auch Sarah zu alt waren, um Kinder zu empfangen. Und darum betont die Bibel, dass Isaak geboren wurde, war eine Sache des Glaubens, eine übernatürliche Sache. Aber schlimmer wird die Sache mit Isaak dann. Der hat wieder 2 Söhne. Und da hätte Gott ja beide anerkennen können, denn sie waren ja beide von derselben Frau. Und da erkennt Gott wieder nur einen an. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich kann nur einen Satz finden, der es mir erklärbar macht. Und der steht im 2. Buche Mose. Als Gott sich Mose vorstellt, das ist 2. Mose 3, Vers 15. Bedenken wir, hier nach etwa 400 Jahren stellt Gott sich Mose vor. Und da heißt es, und Gott sprach weiter zu Mose, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name und das in Ewigkeit und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Also Gott bezeichnet sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und darum hat er vielleicht diese 3 Stammväter an den Anfang gesetzt und erst mit Jakob den eigentlichen Aufbau des Volkes begonnen. Nun wollte Gott ein Volk haben, das sollten lauter Hebräer sein, lauter Israeliten. Und das hätte niemals was gegeben im Land Kanaan, wo sie waren. Und dann hat Gott sie alle nach Ägypten geschafft. Und wir lesen, sie waren den Ägyptern ein Greuel. Die Ägypter wollten mit den Israeliten nichts zu tun haben. Und man kann tatsächlich sagen, in Ägypten waren die Israeliten zum ersten Mal im Ghetto. Wenn wir das Wort Ghetto hören, das ist doch immer fest verbunden mit den Juden. Ich kenne eigentlich den Ausdruck Ghetto nicht anders als in Verbindung mit Juden. Und tatsächlich hat ihre Geschichte im Ghetto angefangen. Erst verachtet, nachher ein Sklavenvolk, ausgenutzt, ausgebeutet, gequält, gedemütigt. Ihre Kinder wurden umgebracht. Sie hatten eine ganz schwere Zeit in Ägypten. Und dann hat Gott sie durch seine Macht aus diesem Lande befreit. Unter der Leitung von Mose hat sie zum Sinai geführt und hat ihnen dort das Gesetz gegeben. Und über diesen Begriff Gesetz wollen wir auch ein klein wenig nachdenken, weil er ja bis in unsere Zeit hineinreicht. Und da ist nun eins interessant. Als Gott den Israeliten das Gesetz geben will, da haben die nicht gedacht, oh weh, jetzt will er uns auch noch Vorschriften machen. Nein, wir wollen mal lesen, was die sagen. Das steht in 2. Mose 19, Vers 7 und 8. Und Mose rief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die Jahwe ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk insgesamt und sprach: Alles, was Jahwe geredet hat, wollen wir tun. Also die war mit dem Gesetz durchaus einverstanden. In Kapitel 24 finden wir das noch einmal, in Vers 7. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen: Alles, was Jahwe geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Also etwas Eigenartiges. Wir Menschen sind immer der Auffassung, wir seien gut, wir seien in Ordnung. Gott brauche uns nur zu sagen, wo es lang geht, und schon marschieren wir fröhlich des Weges. Was haben die Israeliten gemacht? Haben praktisch vom ersten Tage an die Gebote Gottes übertreten. Als Mose 40 Tage auf dem Berge war, da haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht, einen Götzen, und haben es angebetet. Und das erste von den 10 Geboten hieß doch ausdrücklich: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Natürlich war das eine eigenartige Sache mit dem Kalb. Als sie das Kalb fertig hatten, da haben sie ein Fest angesetzt, und was haben sie gesagt? Morgen ist ein Fest für unseren Gott, für Jahwe. Hat aber das Kalb gemacht. Und dann haben sie das Kalb angebetet und haben gesagt: Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Da sehen wir, wir Menschen, wir suchen immer etwas zum Anschauen. Wir möchten gern was sehen. Und das wollten die damals auch schon. An einen Gott, den sie nicht sehen konnten, wollten sie nicht glauben. Wir wissen, dass das zweite Gebot heißt: Du sollst dir kein Bildnis machen. Und Gott gibt einmal eine Erklärung dazu, und die heißt: Er sagt zu Mose: Bedenke, dass du auf dem Berge nichts gesehen hast. Wir sollen uns kein Bildnis machen, weil wir Gott nicht gesehen haben. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, aufmalen, zeichnen, ist alles das Produkt unserer Fantasie. Und die reicht nicht hin zu Gott. Also sämtliche Bilder von Gott müssen zwangsläufig falsch sein. Und darum hat Gott geboten, kein Bildnis. Was haben denn nun die Kirchen gemacht? Die Kirchen waren ja voller Bilder. Jetzt standen die vor einem ganz schweren Problem. Man konnte entweder die Bilder rausschmeißen, aber es gab ja tausende von Kirchen und in jeder Kirche dutzende von Bildern. Da ist man einen viel einfacheren Weg gegangen. Man hat das zweite Gebot rausgeschmissen. Das wissen aber die wenigsten. Und man hat stattdessen das letzte, du sollst nicht begehren, in zwei geteilt und so waren es dann wieder 10. Aber das zweite Gebot steht in der Bibel, aber nicht im Katechismus, weil der Mensch einfach die Bilder braucht und nicht anders damit fertig wurde. Und nun haben die Israeliten immer wieder Götzendienst getrieben. Der Prophet Jesaja macht sich im Namen Gottes direkt lächerlich über die Götzen. Er sagt, da geht einer in den Wald, sägt sich einen schönen Baum ab, besieht er sich, so das ist das beste Stück, das andere schneiden wir ab, unten schneiden wir ab, damit heizen wir und aus der Mitte machen wir einen Götzen, stellen wir dahin, fallen vor ihm nieder, sagen, du bist mein Gott, rette mich. Tatsächlich ist das so. Und darüber war Gott so empört, dass er sein Volk bis in die Verbannung geschickt hat. Wir müssen die Dinge alle einmal betrachten. Er hatte ihnen die Stiftshütte gegeben. Er hatte ihnen die Bundeslade gegeben. Darin waren die Tafeln des Gesetzes. Diese Lade war heilig. Der Tempel war heilig. Und er hat zugelassen, dass der Tempel zerstört wurde. Wo die Bundeslade geblieben ist, weiß kein Mensch. Er hat zugelassen, dass alles zusammengeschlagen wurde. Das Volk in die Verbannung. Gott hat den Götzendienst nicht ertragen. Aber eins muss man den Israeliten lassen. Als sie nach der 70-jährigen Verbannung aus der babylonischen Gefangenschaft wiederkamen, haben sie noch viele Sünden begangen. Aber Götzen haben sie nie wieder angebetet. Nun hatte Mose ihnen also das Gesetz gegeben. Und als der Herr Jesus auf die Erde kam, hatte er einen Vorläufer, der war Johannes der Täufer, und der hatte nur eine Botschaft, tut Buße. Buße heißt so viel, wie seine Sünden erkennen und seine Sünden vor Gott bekennen. Das ist uns Menschen oft sehr, sehr schwer. Ich habe schon manchmal den Satz gehört, wenn Brüder sich gestritten hatten, und sollte ich irgendetwas falsch gemacht haben, bitte ich mir das zu vergeben. Da möchte ich am liebsten rufen, hör mit dem Unsinn auf. Wenn du was falsch gemacht hast, musst du es wenigstens selber wissen und auch mal beim Namen nennen. Das nenne ich Buße. Beim Namen nennen, was ich falsch gemacht habe. Buße ist unerlässlich. Ich erinnere noch einmal an das, was ich gestern Abend schon zitiert habe. Die ersten Worte, die der Herr Jesus ausgerufen hat, jedenfalls nach der Darstellung von Markus, Kapitel 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubet an das Evangelium. Aber dann müssen wir auch an das schreckliche Wort denken, das in Johannes 7, Vers 19 steht. Da sagt der Herr Jesus den Juden, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben und keiner von euch hält das Gesetz. Eine schreckliche Feststellung. Diese Leute kannten das Gesetz, diese Leute hielten es nicht. Und da fragt man sich, kann denn das Gesetz nicht gehalten werden? Es hat nicht an Menschen gefehlt im christlichen Raum, die allen Ernstes versucht haben, das Gesetz zu halten. Es hat Menschen gegeben, die sich in Klöster zurückgezogen haben. Es hat Mönche und Nonnen gegeben, die geschworen haben, kein Wort zu sprechen, mit Ausnahme einer Antwort an ihren Vorgesetzten, wenn er sie etwas fragte. Sie wollten damit erreichen, dass sie nichts Falsches sagen. Es gibt Mönche, oder hat es jedenfalls gegeben, die in ihrem Sarg schlafen, jeden Abend, um sich von vornherein auf den Tod einzustellen. Und all das kann uns nicht frei machen von der Macht der Sünde. Aus eigener Kraft überwinden wir sie nicht. Ich las einmal eine interessante Geschichte von einer Ärztin namens Popkin. Einige mögen ihr Buch gekannt haben. Sie war Missionarin, arbeitete in irgendeinem einsamen Lande, zusammen mit einer Krankenschwester. Sie waren zwei tiefgläubige Frauen, die ernsthaft ihrem Herrn dienen wollten. Und im September sind Sie in einem Jahr auf den Gedanken gekommen, wir wollen doch dieses Jahr einmal, wir beiden, ein wunderbares Weihnachten feiern. Und um das zu Herzen kommen hervor. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen und die verunreinigen den Menschen. Das Herz, in der Bibel immer der eigentliche Mensch, der verborgene Mensch. Und da sitzt die Schuld. Und die kann keiner herausholen, als nur der Geist Gottes, wenn er in uns sieht. Und solange das Herz nicht in Ordnung ist, sind wir nicht in der Lage, die Sünde zu überwinden. Wir haben heute Morgen schon die großen Worte aus Römer 8 gehört. Ich will sie noch einmal lesen. In denen der Apostel Paulus etwas vom Gesetz und vom Fleisch sagt. Ein eigenartiges Wort, das wir unbedingt berücksichtigen müssen. Römer 8, Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Was sollte denn das Gesetz tun? Paulus sagt, das Gesetz, das zum Leben gegeben. Das Gesetz sollte uns zum Leben führen. Und hier sagt er, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch, durch unsere alte sündige Natur, kraftlos war. Das tat Gott. Und nun sehen wir, was Gott getan hat. Das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches und der Sünde für die Sünde sendend, die Sünde verurteilte, auf dass die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandern. Das heißt in gutem, schlichten Deutsch, Gott hat die Forderung des Gesetzes anerkannt und hat sie erfüllt, indem er seinen Sohn sandte, damit die Forderung des Gesetzes anerkannt würde. Es ist ja eine ganz große Frage für uns Christen, inwieweit uns das Gesetz noch etwas angeht. Es gibt gewisse Dinge, die gehen uns sicher nichts mehr an. Alles, was den Tempeldienst angeht, wir haben keinen Tempel. Alles, was den Opferdienst angeht, wir haben keine Priester, die opfern. All das ist weg, ganz sicher. Aber es bleibt eine ganze Menge übrig. Ich las einmal einen Satz über das Gesetz, der ist so einfach und so selbstverständlich, dass ich mich eigentlich wundern muss, dass nicht jeder von uns ihn schon selbst laut ausgesprochen hat. Der Satz heißt, das Gesetz ist Ausdruck des Willens des Gesetzgebers. Natürlich. Also ist das Gesetz Gottes Ausdruck des Willens Gottes. Ebenso natürlich. Jetzt geht es um die Frage, ändert Gott sich? Nein. Die Bibel sagt uns, bei Gott ist auch nicht der Schatten eines Wechsels. Also ändert sich auch nicht der Wille Gottes. Der bleibt absolut bestehen. Weiter. Es wird uns immer gesagt, dass wir auf Gnade angewiesen sind. Warum sind wir denn auf Gnade angewiesen? Weil wir das Gesetz übertreten haben. Und Paulus schreibt ganz deutlich im Römerbrief, ohne Gesetz wird Sünde nicht angerechnet. Ich kann nicht verurteilt werden, wenn es kein Gesetz gegen mich gibt. Als die ersten Geisterfahrer auf der Autobahn in der falschen Richtung fuhren, hat man sie nicht verurteilen können. Es gab keinen Paragraphen, gegen den sie verstießen, weil keiner auf den Gedanken gekommen war, zu verbieten, dass man Falschrum führe. Da musste erst einer falsch fahren, oh, da ist ja noch eine Lücke. Heute kann man ihn dafür packen. Ohne Gesetz kann Gott mich nicht verurteilen. Und die Tatsache, dass ich auf Gnade angewiesen bin, zeigt mir, dass das Gesetz noch besteht. Gott, aber warum hat Gott das Gesetz gegeben? Gott hat es immer mit der Praxis. Das müssen wir lernen. Wir Menschen, wir machen gern große Worte. Und Gott sieht unser Herz an, sieht unseren Wandel an. Ein ganz verächtliches Wort über die Pharisäer war, tu nach ihren Worten, aber nicht nach ihren Werken. Leider kann man das hin und wieder auch von einem Christen sagen. Und ich selber muss mich auch fragen, trifft mich dieses Wort? Es ist etwas Schändliches, wenn man von einem sagen muss, tu nach seinen Worten, aber nicht nach seinen Werken. Und das gilt für uns alle. Und darin müssen wir uns alle prüfen. Und darum sagt uns unser Herr, wie es in Johannes 3, Vers 7 heißt, wundere ich dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wir müssen etwas von Gott empfangen. Und in Römer 12, Vers 2 sagt der Apostel Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das muss Gott uns geben. Und das Wort Gottes betont sehr, sehr stark die Notwendigkeit des Empfangs des Heiligen Geistes. Das Wort des Herrn an Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen etwas von Gott empfangen, neues Leben. Das ist nun das Entscheidende. Wenn es um das Reich Gottes geht, wenn es um die Verbindung zu Gott geht, werden wir nicht in erster Linie aufgefordert, etwas zu leisten, sondern in erster Linie aufgefordert, etwas zu empfangen. Und wir können zu Gott nur kommen als Arme, die darauf angewiesen sind, zu empfangen. Und vergessen wir nicht die Worte, mit denen der Herr Jesus die Bergpredigt begonnen hat. Dürfen wir keinen Augenblick aus dem Auge verlieren. Glückselig die Armen im Geiste. Ich weiß, dass darüber viel gespottet wird, dass man es hinstellt als die Dummen. Unser Herr will damit sagen, glückselig sind die, die sich vor Gott ihrer Armut bewusst sind. Die wissen, oh Gott, wenn ich an dich denke, dann bin ich ein jämmerliches kleines Würmchen, in Sünde und Ungerechtigkeit verschmutzt. Ich kann nicht vor dir bestehen. Ich bin angewiesen auf das, was du mir gibst. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und jetzt müssen wir uns einmal fragen, was ist denn im Worte Gottes eigentlich der Gegensatz zum Gesetz? Der erste Gedanke ist natürlich Freiheit, nicht wahr? Großer Irrtum. Ich will zwei Stellen lesen, die uns sagen, was der Gegensatz zum Gesetz ist. Die erste steht in Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da sehen wir den Gegensatz. Mose bringt Gesetz. Jetzt steht da nicht, Jesus bringt Freiheit. Jesus bringt Gnade und Wahrheit. Jetzt ein Wort aus Römer 6, Vers 14. Da haben wir wieder diesen Gegensatz. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Erinnern wir uns auch an Galater 3, Vers 4, 13. Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes, nicht vom Gesetz, vom Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch geworden ist für uns. Wie steht es nun mit der Freiheit? Auch über den Gedanken müssen wir einmal nachdenken. Wir Menschen suchen ja alle Freiheit. Was wird uns darüber gesagt? Für meine Begriffe das schönste und umfassendste Wort, das auf diesem Gebiet gibt, steht in 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was will das heißen? Wenn der Geist des Herrn, ich kann auch sagen, der Heilige Geist, in mir wohnt, dann bin ich in völliger Übereinstimmung mit Gott, dann bin ich völlig frei. Wir dürfen nicht denken, dass Gott seine Schöpfung, seine Herrschaft, sein Reich plötzlich uns überträgt und sagt, jetzt könnt ihr bestimmen, was hier gilt. Nein, Wir müssen dahin kommen, dass wir ihm zustimmen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn ich im Geist Jesu lebe, kann ich mich völlig frei begeben. Kein Hindernis. Ein mittelalterlicher Heiliger, ich brauche den Ausdruck nicht gern, aber St. Bernhard, so wird er da genannt, der hat einmal Folgendes gesagt. Hab Gott lieb und du kannst tun, was du willst. Ich glaube, dass er recht hat. Hab Gott lieb und du kannst tun, was du willst. Und das deckt sich mit einem Wort, das der Apostel Paulus an die Römer geschrieben hat, ich glaube Kapitel 13. So ist also die Liebe die Summe des Gesetzes. Sehen wir einmal diese Zusammenhänge. Gott hat das Gesetz gegeben zu unserem Heil, damit wir so leben, wie es ihm gefällt. Wenn ich jetzt Gott liebe, stehe ich auf seiner Seite, bejahe seinen Willen, tue ihn von Herzen. Die Liebe ist die Summe des Gesetzes. Hab Gott lieb und du kannst tun, was du willst. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn wir das einmal erkannt haben, sieht die ganze Welt anders aus. Und jetzt geht es darum, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dass ich sagen kann, oder dass ich erlebe, dass der Geist Gottes in mir lebt? Für den, der es behalten will, ist es leicht. Von 2. Korinther 3,17 gehen wir auf 2. Korinther 5,17. Da steht, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wisst ihr, was mir an diesem Wort so sehr gefällt? Es wird so oft gesprochen, dass der Christ wiedergeboren ist, von oben geboren. Wenn ein Mensch geboren wird, da ist ein ganz neuer Mensch, den hat es vorher noch nicht gegeben. Eine neue Geburt ist wirklich etwas Neues. Aber eine neue Schöpfung geht noch ein Stück weiter. Bei dem Kind kann man immer noch sagen, woher es kommt. Kommt von seinen Eltern. Neue Schöpfung kann nur von Gott kommen. Er ist der Einzige, der das geben kann. Und der will uns etwas geben von seinem Leben, seinen Geist. Das ist vielleicht das Schönste an der Botschaft des Neuen Testamentes, dass Gott den Gläubigen seinen Geist gibt. Das ist vielleicht das Größte und Herrlichste. Und in Römer 8, Vers 9 steht ja, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und eines der schönsten Worte über den Heiligen Geist ist das, was wir in Johannes 16 lesen. Johannes 16, Vers 7. Es ist aber auch eines der erstaunlichsten Worte. Ich will es auch einmal vorlesen. Johannes 16, Vers 7, da sagt der Herr Jesus, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sackwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen, von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. An dem Wort ist wirklich alles erstaunlich. Schon der Anfang. Ich sage euch die Wahrheit. Ja, war das denn nötig, dass der Herr Jesus das sagte? Das sagen doch gewöhnlich die Gauner. Was ich jetzt sage, ist wahr, ich lüge nicht. Der Herr hat doch die Jünger nie belogen und haben doch nie an seinem Wort gezweifelt. Und der sagt ihnen, ich sage euch die Wahrheit. Warum sagt er das denn? Weil jetzt etwas kommt, was sie ihm gar nicht abnehmen konnten. Etwas, was die gar nicht fassen konnten. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe? Da werden die gedacht haben, das kann doch nicht stimmen. Sie waren ja auch ganz auf ihn angewiesen. Wenn er sie für einige Tage verließ, wie auf dem Berge der Verklärung, da herrschte gleich Tohuwabohu in dem kleinen Kreis, wie er wieder runterkam. Und dann sagte er, es ist euch nützlich, wenn er gesagt hätte, es ist notwendig, es ist unvermeidlich. Nein, es ist euch nützlich. Das haben die nicht fassen können. Und doch ist es so. Denn er sagt, es ist auch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sackwalter nicht zu euch kommen. Das hat mal einer so gedeutet. Es ist wichtiger, dass der Herr im Gläubigen wohnt, als dass, nein, wichtiger, dass der Heilige Geist im Gläubigen wohnt, als dass der Herr Jesus neben ihm steht. Das ist natürlich eine Formulierung, die mögen einige nicht. Aber ich glaube, dass sie doch richtig ist. Wichtiger, dass der Geist Gottes in uns wohnt, dass er von uns Besitz ergreift. Und jetzt stehen wir alle vor der Frage, wohnt er in mir? Das ist die große Frage. Und die wird viel zu wenig in unseren Kreisen erörtert. In unseren Kreisen nehmen alle für sich den, in Anspruch, den Heiligen Geist zu haben. Haben wir ihn wirklich? Seht, wir fahren ab und zu, meine Geschwister und ich, ins Ausland. Wir sind noch nie abgefahren, ohne dass ich gefragt habe, habt ihr alle euren Ausweis bei euch? Wir wollen doch nicht wie so ein paar Esel an der Grenze stehen, dass wir da wieder zurück müssen. Und da meine ich, wenn man ein Kind Gottes ist oder eins zu sein glaubt, dann sollte man sich sagen, wie ist denn, wenn ich da ankomme? Habe ich da meinen Ausweis? Gilt für mich das Wort, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein? Habe ich ihn? Ich will auch sagen, was der beste Weg ist, das zu prüfen. Ich sage das aufgrund des Bibelwortes und ich sage es aufgrund eigener Erfahrung. Galater 4, Vers 6. Ich bitte euch, das Wort zu behalten. Galater 4, Vers 6. Ich will es vorlesen. Das Wort sagt alles, beseitigt alle Zweifel. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Jetzt müssen wir uns zunächst mit dem Wort Abba auseinandersetzen. Ich gebe zu, ich habe mich oft darüber geärgert als junger Mensch. Ich denke, was soll das komische Wort da in meiner Bibel? Abba ist ein syrisches Wort und der Herr Jesus hat, wenn er zu Gott betete, ihn oft Abba genannt. Abba heißt so viel wie lieber Vater. Eine ganz zärtliche Anrede für den Vater. Und jetzt sagt Paulus, weil ihr Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Jetzt beachten wir, da steht der, der ruft. Da steht nicht, der rufen kann, da steht nicht, der rufen müsste, da steht nicht, der rufen sollte, da steht, der da ruft. Jetzt ist alles klar. Wenn ich den Geist habe, dann ruft er, Abba, lieber Vater. Das heißt, er lässt mich Gott in Liebe anbeten. Ihr wisst nicht, wie ich bete und ich weiß nicht, wie ihr betet. Ich habe früher Gott mit Bitten bedrängt. Ich weiß, dass das Unsinn ist. Wir können ja, es gibt ja vier Arten des Betens. Bitte, Fürbitte, Dank, Anbetung. Beim Bitten befasse ich mich mit meinen Nöten. Bei der Fürbitte mit Nöten der anderen, beim Dank mit Gottes Gabe, bei der Anbetung mit Gott selbst. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes, dann springt Paulus um, in unsere Herzen gesandt, da will er Mitteile haben. Der da ruft, aber Vater. Und jetzt kann jeder wissen, ob er den Heiligen Geist hat, ob er eine Stimme hat, die ihn Gott in Liebe anbeten lässt. Dann hat er ihn. Soll ich jetzt sagen, wenn er nicht anbetet, hat er ihn nicht? Man kann nicht jedes Wort auf Ja und Nein umdrehen. Darum lasse ich es. Ich sage nur, wenn du sicher sein willst, ob du den Heiligen Geist hast, frag dich, ob du die Stimme hast, die dich veranlasst, Gott in Liebe anzubeten. Von einem Amerikaner, Frank Schellis, las ich einmal ein Wort, das mich sehr beeindruckt hat. Frank Schellis hat sein Leben lang in Frankreich gelebt und hat dort immer für Gott gearbeitet, war ein treuer Evangelist. Und er schreibt, einige Monate nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich mich leidenschaftlich in Gott verliebt. Das ist richtig. Ich kann es leider von mir nicht sagen. Ich wollte, das könnte ich auch sagen. Leidenschaftlich in Gott verliebt. Er ist der Einzige, den wir wirklich lieben sollten. Wissen wir, wie das große Gebot heißt? Der Herr wurde ja gefragt. Der musste eigentlich am besten wissen. Er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand. Möchten wir doch alle da ankommen, dass wir sagen können, ich habe mich leidenschaftlich in Gott verliebt. Und das kann nur einer in uns wirken, der Geist Gottes. Wir, in unserer erbärmlichen Ich-Sucht, wir lieben immer uns selbst, nicht wahr? Aber wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann lieben wir den Herrn und dann lieben wir den Vater. Und dann erst stehen wir richtig.